Liebe Gemeinde, liebe Gäste, liebe Freunde, seit einem Jahr hängt im Eingangsbereich der Gemeinde die Jahreslosung. Ich muss bekennen, ich habe heute Morgen das erste Mal ganz bewusst auf dieses Plakat geguckt. Man geht so da dran vorbei. Erst, wir quizzen noch ein bisschen weiter, eine einfache und dann eine schwere Frage. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Welche Blume ist dann wohl auf diesem Plakat zu sehen? Logisch, ne? Rosen, ja. Aber jetzt kommt die schwerere Frage. In welcher Farbe sind denn diese Rosen da zu sehen? Rosa. Ich glaube, die Anke hat das aufgehängt, sogar das Plakat. Deswegen weiß die das auch. Ja, vielleicht schauen wir demnächst einmal bewusster, wenn wir hier in die Gemeinde kommen, auf dieses Plakat, alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Hier steht der Begriff, so müsste man es eigentlich genauer übersetzen, alles, was ihr tut, geschehe in der Kraft der göttlichen Liebe. Und der Apostel Paulus kann sagen, denn diese Liebe ist ausgegossen durch den Heiligen Geist, die uns gegeben ist. Es geht also nicht um einen menschlichen Appell. Jetzt reiß dich doch mal am Riemen. So manch einer hat das schon versucht und der Riemen ist dabei gerissen. Diese besondere Liebe, das ist nicht menschenmachbar, sondern es ist Wirkung des Heiligen Geistes, kein Produkt unseres guten Willens und unserer Anstrengung. Liebe, die von Gott kommt. Alles, was wir eigentlich tun müssen, ist, die Hindernisse auszuräumen, damit uns die Liebe Gottes durch den Heiligen Geist erreichen kann, die Blockaden ausräumen und wegräumen. Diese Liebe möchte unser Leben gestalten. Und diese Liebe hat sich in Jesus Christus gezeigt. Die Liebe Gottes ist Mensch geworden in Jesus Christus. Es geht also nicht nur darum, dass dann, wenn mir wieder einmal jemand blöd kommt, dann zurückzublaffen, sondern uns wirklich Zeit zu nehmen. Zeit zu nehmen zum Gebet, dass wir mit dieser Liebe beschenkt werden. Und dann, davon bin ich fest überzeugt, wird in unserem Leben auch etwas passieren. Die Gedanken, die ich vortragen möchte, haben mich inspiriert von einem Buch zur Jahreslosung. Und ich möchte heute das Thema entfalten unter der Überschrift: Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Alles, was ihr redet, eure ganze Kommunikation geschehe in Liebe. Der Apostel Paulus schreibt diesen Korintherbrief circa 53 bis 55 nach Christus. Von der Gemeinde ist eine Abordnung zu ihm gekommen und man hat in einer Gemeindeversammlung Fragen aufgeschrieben. Und die werden nun dem Apostel vorgetragen. Er antwortet auf diese Fragen mit seinem ersten Brief an die Korinther. Paulus hört von Parteiungen und Spaltungen, von Streitigkeiten der Christen, die sogar vor weltlichen Gerichten ausgetragen werden. Darüber hinaus nimmt er ausführlich Stellung über Ehe und Ehelosigkeit, den Genuss von Götzenopferfleisch und das Miteinander im gemeindlichen Leben und in der Gemeinde. Dieser erste Korintherbrief gibt uns damit einen sehr ehrlichen und intensiven Einblick in das Leben dieser jungen Gemeinde. Und wie kein anderer Brief ist dieses Schreiben an die Gemeinde darauf ausgerichtet, wie sieht ein liebevolles Miteinander in der Gemeinde auch. Es zeigt aber auch, dass der Apostel als Gemeindegründer sich den Fragen der Gemeinde stellt Und es zeigt auch, wie stark sein Denken von Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, bestimmt ist. Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, welcher gelegt ist, Jesus Christus. Von daher entfaltet er seine Antworten. Und zum Schluss, im 16. Kapitel dieses Briefes, fast so nebenbei, da übermittelt er, wie man mit Spendengeldern umgehen soll, welche Reisepläne er hat. Es steht dort eine ausführliche Grußliste und da mittendrin, fast zusammenhanglos, diese Jahreslosung. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In dem Vers zuvor heißt es, seid wachsam, steht fest im Glauben, seid mutig und stark. Diese Sätze fassen noch einmal all das zusammen, was der Paulus in diesem Brief an die Gemeinde in Korinth schon geschrieben hat und ihm bewusst geworden ist. Und wir haben das zentrale Kapitel zum Thema Liebe auch schon ganz zu Anfang des Gottesdienstes in der Schriftlesung gehört. Das Hohelied der Liebe. Im Grunde könnte man dort, überall wo das Wort Liebe steht, das Wort Christus einsetzen. Und wenn wir dieses Kapitel lesen und immer wieder lesen und uns so Jesus Christus vor Augen gemalt wird, das ist der Weg, in dieses Bild des Christus erneuert und verwandelt zu werden. Und diese Liebe, die muss sich dann auch in unserem Alltag finden lassen, sonst taugt sie auch nichts. Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, dieses Motto könnte das Aushängeschild der Gemeinde sein. In Johannes 13, Vers 34 und 35 gibt Jesus eine ähnliche Anweisung an seine Jünger. So gebe ich euch ein neues Gebot. Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. So sollt ihr einander lieben. Eure Liebe zueinander wird der Welt zeigen, dass ihr meine Jünger seid. Es handelt sich also um die göttliche Agape, nicht um die menschlich-seelische Liebe. Menschliche Liebe, die ist in jedem Verein zu finden. Sie beruht auf dem Gedanken, gleich und gleich gesellt sich gern. Man ist sich sympathisch, hat ähnliche Interessen, einen vergleichbaren sozialen Status, gleiche und ähnliche Herkunft, ungefähr dasselbe Alter, man befindet sich in einem ähnlichen Lebensabschnitt. Alles zusammen führt dazu, wie man sagt, die Chemie stimmt, man fühlt sich wohl, Freundschaften entstehen. Nun sind solche Freundschaften durchaus wünschenswert und bereichern unser Leben. Aber für die Gemeinde reicht das nicht aus. Denn die Gemeinde haben wir uns nicht ausgesucht, sondern sie ist so von Gott zusammengestellt. Häufig haben wir mit dem Menschen, der neben uns sitzt, kaum etwas oder gar nichts miteinander gemeinsam. Aber überwinden wir diese Unterschiedlichkeit nun nicht durch die göttliche Liebe, sondern ist weiterhin ausschließlich menschlich-seelische Liebe am Werk, dann geschieht das, was wir manchmal beobachten können. Es kommt zu Gruppenbildungen, zum Zusammenrotten Gleichgesinnter, es entwickeln sich unterschiedliche Fraktionen, die im besten Fall nur nebeneinander bestehen. Im schlimmsten Fall aber noch gegenseitig bekämpfen. Im ersten Korintherbrief haben wir so eine ähnliche Situation. Da sympathisieren die einen mit Apollos, das war ein Evangelist, der nach Paulus dort in der Gemeinde gewirkt hat, wieder andere heben aber einen anderen auf das Schild ihrer Fraktion, das ist so der Kephas, mehr so die Traditionalisten. Und in dieser Situation schreibt Paulus, im Grunde genommen ist Christus der Grund der Gemeinde. Er hat seine Gemeinde erkauft durch sein Blut auf Golgatha. Und er stellt Christus immer wieder in den Mittelpunkt. Er ist dafür der Grund, dass Gemeinde zusammenkommt, und er ist es, der zur Einheit und zur Liebe befähigt. In dem kleinen Buch, das nun schon fast 100 Jahre alt ist, von Dietrich Bonhoeffer, Gemeinsames Leben, da schreibt er: Menschliche Liebe liebt den anderen um seiner selbst willen. Geistliche, göttliche Liebe den anderen um Christi willen. Hier liegt der Unterschied. Wir gehen auf den anderen zu und nehmen ihn an, weil Jesus ihn liebt und nicht in erster Linie, weil er uns so sympathisch ist. Göttliche Liebe grenzt den Fremden, den Andersdenkenden nicht aus, sondern überwindet diese Grenzen und nimmt ihn in die Gemeinschaft mit hinein. Gelingt es uns mit unserer menschlich-seelischen Liebe nicht, mit den Andersdenkenden zurechtzukommen, dann fängt diese menschliche Liebe an einem Punkt schnell an, den anderen beherrschen zu wollen. Sie wird manipulativ. Dietrich Bonhoeffer schreibt in seinem kleinen Buch »Gemeinsames Leben«: Menschlich-seelische Liebe liebt den anderen nicht in seiner Freiheit, sondern als den an sie Gebundenen. Sie will mit allen Mitteln gewinnen, erobern, sie bedrängt den anderen, sie will unwiderstehlich sein, sie will herrschen. Wenn wir mit unserem Drängen und mit unserer Herrschsucht nicht ans Ziel kommen und der andere in seiner Andersartigkeit und in seinen abweichenden Ansichten verharrt, dann sind wir mit unserer menschlichen Liebe ganz schnell am Ende. Göttliche Liebe fängt genau hier an, denn sie atmet Freiheit und lässt dem Gegenüber Raum, anders zu denken, zu fühlen, zu handeln. Natürlich darf diese Freiheit niemals auf Kosten der Grundwahrheiten des Wortes Gottes gehen. Das hat Paulus im 1. Korinther 15 ganz klar festgestellt: Christus ist von den Toten auferstanden, er lebt, das ist unwidersprochen klar. Aber darüber hinaus darf der andere anders sein, andere Ansichten haben als ich, trotzdem kann ich mit ihm Gemeinschaft haben. Mein Mitmenschen seine Andersartigkeit zuzugestehen, das ist der erste Schritt zur echter Einheit, die niemals Gleichmacherei bedeutet. Verstehen zu wollen, was der andere zu seiner Meinung, wie er zu seinen Empfindungen kommt, statt ihn gleich als völlig daneben abzustempeln, das ist ein weiterer Schritt. Nach und nach werden wir dann auch merken, dass der so merkwürdige Bruder oder in unseren Augen so schwierige Schwester doch zu schätzen ist. Und wenn das geschieht, dann sind wir von echter Liebe und von dem Gedanken an der Einheit des einen Leibes Christi mit seinen verschiedenen Gaben gar nicht mehr so weit entfernt. Einige Fragen zum Nachdenken. Was bedeutet es für mich konkret, in Liebe mit meinen Glaubensgeschwistern umzugehen? Wie verhalte ich mich mit Menschen in meiner Gemeinde, die mir nicht sonderlich sympathisch sind oder die ganz anders denken als ich? Kann ich diese Andersartigkeit aushalten oder muss ich sie ständig bekämpfen? Was müsste ich verändern, damit auch unter uns Einheit herrschen kann? Wollen wir nicht damit heute anfangen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. In Liebe miteinander kommunizieren. Um zu der Einheit, die Gott sich für Gemeinde wünscht, dürfen und sollen wir uns mit den Unterschiedlichkeiten und mit unseren Glaubensgeschwistern auseinandersetzen, die auch ganz andere Lebensansichten, Lebensstile haben. Und diese Auseinandersetzung, die brauchen wir auch gar nicht zu fürchten, denn sie sind gesund und sie sind notwendig. Aber echte Liebe kann Auseinandersetzungen aushalten, ja, sie schließt sie ein. Sie ist konfliktfähig und wird in einem Konflikt das bis zum Ende austragen, dabei aber fair und dem Bruder zugewandt bleiben. Seelische Liebe, menschliche Liebe, ist konfliktfeige und im Konflikt lieblos und verletzend. Wohl der Gemeinde, wo es eine gute Kommunikationskultur gibt, wo man bis zum Verstehen und Verstandenwerden miteinander ringt, wo man miteinander am Ende beten kann und sich wieder in den Armen liegen kann. Wir dürfen unterschiedlich sein, weil Jesus uns fest zusammenbindet. Vor einigen Wochen hat Uli Schmidt etwas über die Berufung der Apostel erzählt. Was für unterschiedliche Menschen das waren, die Jesus da zu seinem engsten Jüngerkreis gerufen hat. Aber weil Jesus sie fest zusammengebunden hat, darum blieben sie auch zusammen. Wir brauchen die Auseinandersetzung, wie sonst könnten wir in der Gemeinde mit all unseren Verschiedenartigkeiten leben. Liebe hält also Unterschiedlichkeit und Konflikte aus. Wie können wir aber in Liebe miteinander kommunizieren und diese Konflikte austragen? Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe, heißt es in unserer Jahreslosung. Das schließt unser Reden mit ein. Auch und vor allem dann, wenn wir nicht besonders liebevoll gestimmt sind, sondern im Gegenteil äußerst genervt sind. Jetzt in Liebe miteinander zu reden, das ist wirklich schwer, weil unsere Emotionen nur allzu leicht hochkochen. Dennoch lohnt es sich, an dieser Stelle zu investieren und bestimmte Grundregeln zu beachten. Denn eine gute, klare Kommunikation ist tatsächlich unendlich wichtig für ein gelungenes Miteinander in der Gemeinde. Das gilt übrigens auch und selbstverständlich in der Familie, wo wir sind, am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft und in allen anderen Bereichen. Mein erster Punkt: Ich bin okay, du bist okay. In Liebe miteinander kommunizieren bedeutet, ich achte und respektiere mich selbst, aber auch den anderen. Und so bringe ich meinem Gegenüber Wertschätzung und Wohlwollen entgegen. Selbstliebe und Nächstenliebe zusammen sind das beste Fundament für eine gelungene Kommunikation. Wenn wir diese Basis nicht haben, können wir später noch so viele gute Kommunikationstechniken aufbauen, das Gebäude unserer Beziehungen wird immer wackelig sein, weil das Wesentliche, weil das Fundament fehlt. Zunächst, was heißt das denn? Sich selbst zu lieben und zu achten. Es bedeutet, dass ich weiß, dass ich ein wertvoller, einzigartiger und von Gott geliebter Mensch bin. Und damit bin ich auch von Gott autorisiert, diese Einzigartigkeit, die er mir gegeben hat, zu leben. Ich darf der oder die sein, die ich bin. Und damit auch eigene Ansichten und Überzeugungen, die ich angemessen vertrete und kommuniziere. Für manche Menschen ist es wichtig, sich diesen Stand, den sie von Gott haben, auch und gerade im Zusammenhang der Kommunikation immer wieder bewusst zu machen. Denn es gibt Menschen, und ich muss ehrlicherweise sagen, zu denen ich nach wie vor selbst oft gehöre, die wenig von sich überzeugt sind und ihren Meinungen. Sie nehmen häufig eigene Bedürfnisse nicht ernst, geschweige denn, dass sie ihr Anliegen eindeutig kommunizieren können. Sie haben daher keinen festen Standpunkt, sondern eine instabile und schwache Position. Das hat dann zur Folge, dass sie häufig in Konfliktsituationen sich viel zu schnell zurückziehen oder nachgeben oder dem anderen das Feld überlassen. Wenn wir das tun, dann beruhigt sich tatsächlich die Situation. Harmonie ist wiederhergestellt. Wird das aber zu einem gängigen Verhaltens- und Reaktionsmuster, dann werden wir auf die Dauer bitter und wütend. Dann gehen wir nicht mit uns selbst ehrlich um und unseren Überzeugungen, sondern lassen sie viel zu schnell im Stich. Und damit kommen wir und unsere Bedürfnisse immer weniger vor. Unsere vermeintliche Liebe zum anderen schlägt dann allzu schnell um in kalte Wut. Wenn auch du zu diesen Menschen gehörst, ist es wichtig zu verstehen, dass deine Meinungen, Überzeugungen und Bedürfnisse nicht unwichtiger, nicht schlechter sind als die der anderen. Sie stehen gleichwertig neben dem, was andere möchten und wünschen. Aus dieser Gleichwertigkeit heraus kann man dann in einen Meinungsaustausch gehen. Was heißt es nun, den anderen zu lieben und zu achten? Du darfst die Person sein, die du bist. Aber das Gegenüber darf auch ganz und gar er oder sie selbst sein. Du bist wertvoll und einzigartig, aber der andere ist es auch. Du verstehst ihn vielleicht nicht und dennoch ist der andere, bist auch du, ein von Gott geliebter Mensch. Für mich bedeutet das, dass ich dem anderen mit Wohlwollen begegne. Ich gehe zuerst einmal davon aus, dass er, dass sie, genau wie ich, das Gute und das Richtige will. Wohlwollen bedeutet aber auch, dass ich mit meinem Menschen barmherzig umgehe. Ich weiß von mir selbst, dass ich in verschiedenen Bereichen meines Lebens immer wieder scheitere und falle. Ich weiß, dass ich nicht perfekt bin und dass meine Motivation, Dinge zu tun oder zu lassen, auch nicht immer lupenrein sind. Und weil ich das weiß, dass ich allein von der Gnade und der Vergebungsbereitschaft Gottes lebe, möchte ich auch den anderen und die andere mit seinem So-Sein, mit allen Ecken, Macken und Kanten zugestehen. Wohlwollen, das heißt außerdem, auch wenn ich in einem Konflikt eine andere Meinung vertrete und es rein sachlich vielleicht hochhergeht, kann ich dem anderen dennoch emotional zugewandt bleiben. Das ist nicht leicht, denn wir neigen dazu, dass wir die Sachebene und die Beziehungsebene vermischen. Aber nur, weil ich mich in einem Punkt meinem Gegenüber abgrenze, heißt das doch nicht, dass ich grundsätzlich eine Mauer zwischen ihm und mir hochziehe. Nein, ich kann unverändert freundlich, herzlich, zugewandt sein. Wenn wir das hinbekommen, dann können wir verhindern, dass sich ein einzelner sachbezogener Konflikt wie ein Krebsgeschwür in die ganze Beziehung zu meinem Mitmenschen frisst und diese zerstört. Samuel Smiles schrieb einmal: Achten die Menschen sich selbst, so achten sie gewöhnlich auch die fremde Persönlichkeit. Wieder ein paar Fragen zum Impuls. In Liebe zu kommunizieren fängt bei meiner inneren Haltung mir selbst und dem anderen gegenüber an. Sind Selbst- und Nächstenliebe bei mir ausgewogen? Nehme ich den anderen genauso ernst wie mich selbst? Und ist das, was ich auch aus meinen inneren Überzeugungen heraus gewonnen habe, so wichtig, dass ich dafür einstehe? Ein zweiter Punkt: bei der Wahrheit bleiben. In Liebe kommunizieren bedeutet auch, ich rede nichts schön. Ich hüte mich aber genauso vor Übertreibungen und Unterstellungen. Im Epheserbrief finden wir eine wunderbare Anweisung für gute Kommunikation. Dort schreibt der Apostel Paulus: Legt deshalb die Lüge ab, redet die Wahrheit, jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind als Glieder miteinander verbunden. Wenn ihr zürnt, sündigt nicht. Die Sonne soll über eurem Zorn nicht untergehen, gebt dem Teufel keinen Raum. legt die Lüge ab. Was bedeutet es? Es meint zum einen tatsächlich, dass wir nicht die Wahrheit verdrehen und falsche Aussagen über andere Menschen oder uns selbst machen. Es bedeutet aber auch, dass wir uns selbst nichts vormachen. Wenn du vom Worten oder dem Verhalten eines anderen sehr verletzt bist, dann ist das so und dann darf das zunächst auch erst einmal so sein. Rede dir das Ganze nicht schön und belüge nicht selbst, sondern rede die Wahrheit. Schönreden, das passiert oft. Wenn Menschen über einen Konflikt reden, in dem sie leben, dann hört man manchmal solche Sätze wie »Egal, schwamm drüber, so schlimm war es nicht«. Aber bei genauerem Hingucken, da spürt man, dass das nicht stimmt. Wenn wir wieder einmal gegen den Strich gebürstet worden sind, dann machen wir einen Strich auf der Rechnung. Oder Stefan hat schon mal vom Rabattbuch gesprochen. Das gab es früher mal beim Einkaufen. Dann kam man Rabattmarken und dann klebte man die in ein Rabattheft ein. Und wenn es voll war, konnte man das eintauschen. Wenn aber unsere Rechnung dann voll ist von dem, was wir gegen den Strich gebürstet bekommen haben, dann kann es sein, dass wir dem anderen bei passender Gelegenheit das präsentieren. Und dann kommt alles wieder auf den Tisch, von wegen Schwamm drüber. Bei der Wahrheit zu bleiben, fängt bei uns selbst an. Bei der Wahrheit zu bleiben bedeutet aber auch, nichts zu untertreiben, dem anderen aber auch nichts zu unterstellen. Das Gegenteil von dem eben beschriebenen unter dem Teppich kehren heißt ja auch, dass wir nicht zu solchen Äußerungen kommen, wie man das manchmal zu hören bekommt, dass dann jemand sagt, du hast schon immer oder das machst du nie oder du willst sowieso nicht. Damit blase ich dann das Thema oder den Konflikt unnötig auf. So ein Aufbauschen, das ist überhaupt nicht hilfreich, denn es verhindert den Konflikt, den ich hier und jetzt habe, zu lesen. Zudem sind Verallgemeinerungen immer und nie oftmals nicht zutreffend. Ebenso wenig sind Unterstellungen hilfreich. Daher ist es wichtig, die Wahrheit zu reden, wie es in dem oben beschriebenen Vers heißt. Erst wenn ich mit dem anderen rede, erfahre ich wirklich, warum die Person sich so oder so verhalten hat. Das weiß ich nicht, wenn ich das Ganze nur in stundenlangen Selbstgesprächen hin und her wälze. Dagegen kann ein Gespräch, in dem ich ehrlich über meine Verletzungen spreche und darüber, wie ich die Situation empfunden habe, eine Tür zum anderen geöffnet werden. Er kann nun seine Sicht der Dinge und seine Empfindungen stellen. Da ich ihn nicht angegriffen habe, muss er auch sich nicht verteidigen und zum Gegenangriff ausholen. Die Chance, dass der Konflikt geklärt und beigelegt werden kann, ist damit recht groß. Marie von Eber-Eschenbach sagte einmal, nicht jene, die streiten, sind zu fürchten, sondern jene, die ausweichen. Vielleicht tue ich mich damit sehr schwer, Konflikte anzusprechen. Mein Verständnis ist oftmals eher, nichts zu sagen, damit scheinbar Friede und Harmonie bewahrt bleiben. Aber ist das Liebe, wie sie in der Bibel verstanden wird? Und ist diese Liebe wirklich echt und verbergen sich unter dem Deckmantel dieser verbeindlichen Liebe nicht allzu oft Groll, Bitterkeit, Unterstellungen und kalte Wut? Was bedeutet es für die Konflikte, in denen ich gerade stehe, die Lüge abzulegen und die Wahrheit zu reden? Ein dritter Punkt: Konflikte zeitnah klären. Gute Kommunikation bedeutet, Ich kläre Konflikte zeitnah. Die Sonne soll nicht über eurem Zorn untergehen, heißt es da in dem Textabschnitt aus dem Epheserbrief. Anders gesagt, lasst nichts anbrennen. Bemühe dich, den Konflikt so schnell wie möglich beizulegen. Nun weiß ich selbst, dass es durchaus wichtig ist, meine Gedanken und Gefühle erst einmal zu sortieren, wenn ich mich durch das Verhalten und Reden eines anderen sehr verletzt fühle und verärgert bin. In Liebe zu kommunizieren bedeutet auch, dass ich nicht herausplatze und andere mit meiner Wut verletze. Aber wenn ich mich etwas beruhigt und sortiert habe, sollte ich das Thema zeitnah angehen. Warum ist das so wichtig? Die Begründung steht in unserem Text gleich im nächsten Vers. Gebt dem Teufel keinen Raum. Je länger wir ungeklärte Konflikte mit uns herumschleppen, die Sonne also manchmal wochenlang oder monatelang über unserem Zorn untergehen lassen, umso größer ist die Gefahr, dass wir zerstörerische Gedanken, Gefühle und Handlungen Raum geben. Wir fangen nämlich an, uns ständig mit der Auseinandersetzung zu beschäftigen. In inneren Selbstgesprächen kauen wir die Situation immer und immer wieder durch oder wir lassen den Auslöser des Konflikts gleichsam wie in einem Kinofilm vor unserem inneren Auge immer wieder ablaufen. Das wirkt sich auf Dauer auf unsere Psyche, auf unseren Körper, auf unser geistliches Leben zerstörerisch aus. Wie oft habe ich aber schon erlebt, dass sich Spannungen binnen Minuten aufgelöst haben, wenn ich sie zügig angesprochen habe. Häufig lag dem nur ein Missverständnis zugrunde. Der andere hatte seine Äußerung gar nicht so gemeint, sie ist nur einfach falsch bei mir angekommen. Zügig angesprochen kann sich ein großer Konflikt daraus erst gar nicht entwickeln. Wir geben der Zerstörung von Beziehungen auch Raum, wenn wir anfangen, mit Dritten über das Thema zu sprechen. Auch das passiert schnell. Wenn wir ungeklärte Konflikte lange mit uns herumschleppen, denn irgendwo und irgendwann müssen wir dann doch mal Dampf ablassen. Und das geschieht meist bei Gleichgesinnten. Aber über das Reden mit Gleichgesinnten wird dieser Konflikt noch ausgeweitet. Der Konflikt, den ich mit jemandem habe, der mich und der betroffene Person nur angeht, der wird auf einmal zu einem größeren Konflikt, wenn ich mit anderen darüber rede. Ursprünglich hatten diese Menschen vielleicht gar kein Problem mit der Person, mit der ich ein Problem habe. Aber weil ich das Problem habe und weil ich mit mir Gleichgesinnten darüber geredet habe, bekommt diese Person nun auch einen Konflikt. Und dieser Konflikt kann sich wie ein Krebsgeschwür Metastasen bilden und befällt andere Körperteile in der Gemeinschaft. Ruckzuck entstehen Parteiungen, werden Allianzen geschmiedet, mit denen dann die Gemeinschaft vollends zerstört wird. Wenn wir in einer Konfliktsituation nicht alleine kommen, dann ist es manchmal auch hilfreich, eine dritte Person hinzuzunehmen. Und Ziel dieser Konfliktgespräche darf es dann sein, zu klären, Vergebung und neue Perspektiven für ein Miteinander zu ermöglichen, dass beide Seiten wieder auf einen guten geistlichen Weg des Zusammenlebens gebracht werden. Einige Fragen. Wie oft vermeide ich es, einen Konflikt mit der betroffenen Person anzusprechen? Stattdessen suche ich mir Gleichgesinnte, die mich in meiner Sicht der Dinge bestärken und so den Konflikt befeuern. Aber Liebe hat das Ziel, auf den anderen zuzugehen, ihn in seiner Sicht zu verstehen und zu versuchen, darüber wieder zu einem guten Miteinander zu finden. Mit welchen Personen in meinem Umfeld sollte dieses Aufeinanderzugehen in diesem Jahr, wo wir diese Jahreslosung haben, noch stattfinden? Könnte der erste Schritt dabei von mir ausgehen? Und ein vierter und letzter Punkt, ertragt einander. In Liebe kommunizieren bedeutet auch, den anderen zu ertragen. Unsere Kommunikation kann in der Konfliktsituation noch so klar und gleichzeitig liebevoll sein, wie sie will. Wir werden den anderen deswegen in seinem Verhalten und in seinem Denken nicht grundsätzlich verändern können. Und hier hilft mir ein weiterer Satz des Paulus. Kolosser 3, Vers 13. Seid nachsichtig mit den Fehlern der anderen und vergebt denen, die euch gekränkt haben. Vergesst nicht, dass der Herr euch vergeben hat und dass ihr deshalb auch anderen vergeben müsst. Luther übersetzt diesen Bibelvers mit ertragt einander. Unsere Fähigkeit, etwas oder jemanden zu ertragen, entwickelt sich meiner Meinung nach in dieser Zeit immer mehr zurück. Wenn uns oder jemand nicht mehr passt, der uns ständig gegen den Strich bürstet, wenn die Dinge nicht so laufen, wie wir uns das vorstellen, dann können wir es kaum noch aushalten und steigen aus. Schließlich bietet der Markt der Möglichkeiten tausend andere Optionen, die uns scheinbar ein leichteres Leben versprechen. Tatsächlich scheint ja der Wechsel des Arbeitsplatzes, der Gemeinde oder gar des Partners manchmal wie eine Erlösung zu sein, und es mag Situationen geben, in denen das auch ist, weil Menschen sehr lange gekämpft haben, nun am Ende in der Kraft ihrer Kraft sind und keinen Ausweg mehr sehen, als aus der belastenden Situation auszusteigen. Aber heute wird dieses Raus aus der Situation vorschnell als letzte Lösung propagiert. Dabei wird übersehen, dass wir Belastbarkeit auch nur unter Belastung trainieren. Wenn wir Problemen immer aus dem Weg gehen, dann wächst unsere Belastbarkeit nicht, sondern schwindet immer mehr. Bei der nächsten Schwierigkeit gehen wir dann noch eher in die Knie. Denn wir haben ja immer noch keine Strategie entwickelt, mit Druck umzugehen. Wir übersehen auf der Suche nach schnellen und leichten Lösungen auch, dass wir uns ja selbst immer mitnehmen und stellen dann fest, die neue Gemeinde, der andere Partner, die veränderte Arbeitssituation beschert uns zwar kurzfristig ein besseres Gefühl, aber nach einiger Zeit werden dieselben Probleme wieder auftauchen. Wir haben es eben immer und überall nur mit Menschen zu tun. Und wir sind einer von ihnen. Wer ausschließlich in der Veränderung des neuen Lebensrahmens sein Glück sieht, verpasst die Chance, sich selbst zu verändern und damit mehr Lebenskompetenz zu entwickeln. In dem oben zitierten Bibelvers werden wir ermutigt, eben nicht vorschnell auszusteigen. Hier werden wir aufgefordert, die Situation und den anderen darin zu ertragen, ihn nicht immer korrigieren oder verändern zu wollen, sondern ihn auszuhalten und stehen zu lassen. Tun wir das, dann akzeptieren wir damit, dass Gott diese schräge Gestalt mit ihren eigenartigen Ansichten und unmöglichen Verhaltensweisen ausgerechnet mir in mein Leben gestellt hat. Mir hilft es manchmal zu sagen, es ist, wie es ist, und die Person ist, wie sie ist. Ich kann daran nichts ändern und deswegen rege ich mich auch nicht dauernd darüber auf. Da muss ich jetzt einfach durch. Und damit sich an dieser Stelle nicht doch immer wieder Ärger neu aufstaut, ist es nötig, dass wir bereit sind, immer wieder neu zu vergeben. Vergebung spült unsere Seele durch und verhindert, dass sich Groll und Bitterkeit dem anderen gegenüber in uns festsetzen. Diese Nachsicht mit unseren Mitmenschen und seinen Fehlern begründet Paulus damit, dass wir ja ausschließlich und selbst immer nur von der Vergebungsbereitschaft Gottes leben. Er erträgt uns und hält uns ja noch viel mehr. Er liebt uns von ganzem Herzen. Und das, obwohl wir manchmal selber ziemlich schräg drauf sind, ziemlich schräge Gestalten sind, mit eigenartigen Ansichten und unmöglichen Verhaltensweisen. In Liebe dem anderen zu begegnen, bedeutet eben auch, ihn mit seinen Eigenarten zu ertragen. In welchen Bereichen kann ich meine Bereitschaft zu ertragen und nachsichtig zu sein in diesem Jahr noch trainieren? Ich wünsche mir und ich wünsche uns allen, dass Gott uns in diesem Jahr noch in besonderer Weise mit seiner Liebe segnet. Glaube, Liebe, Hoffnung. Diese drei bleiben, aber am größten ist die Liebe. Amen.